Ich möchte meine Predigt mit einer Frage starten. Und zwar habe ich mein Thema genannt, eins habe ich vom Herrn erbeten. Wenn du das liest, denkst du vielleicht, okay, was wäre das, was ich von Gott erbeten würde? Wenn ich eine Sache hätte, die mir wirklich auf dem Herzen wäre, wo ich sage, boah, das möchte ich unbedingt, was wäre das? Ja, vielleicht kommen dir Situationen in den Kopf aus deiner Familie oder deine Arbeitsstelle oder wo du sagst, Gott, brich da rein und ich sehe die Nöte oder ja, du bist verzweifelt. Vielleicht sind da Sachen, wo wir sagen, hey, das sind Nöte, wo Gott echt reinbrechen soll in mein Leben. Und das ist die eine Sache, um die ich Gott bitten würde. Und es gibt eine Person in der Bibel, die ein Gebet aufgeschrieben hat, was wir heute lesen können, was richtig cool ist. Ja, ich bin dankbar dafür, dass wir auch von Leuten lesen können, die Nöte hatten. Und dieser Mann hat einen Psalm geschrieben, nämlich Psalm 27, und ich möchte diesen Vers 4 vorlesen. Vielleicht kennen ihn ein paar Leute. Dort steht, eins habe ich vom Herrn erbeten, und danach trachte ich, zu wohnen im Hause des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und darüber nachzudenken in seinem Tempel. Vielleicht denken wir so, ah cool, schön, dass er das so schreibt, aber mir geht es eigentlich gerade nicht so. Also das wäre nicht die eine Sache, worum ich beten würde, dass ich da in diesem Tempel sitze, um über Gottes Freundlichkeit nachzudenken. Also freundlich ist schön so, Gott ist ja auch nett, aber es gibt andere Sachen, worum ich ihn bitten würde, weil ich einfach größere Probleme habe in meinem Leben. Weil vielleicht denken wir, oh, dieser Typ, der das geschrieben hat, das war David, der hat vielleicht ein schönes Leben gehabt. Ja, wir wissen ja, der war auch König, also hat er ja auch das Militär gehabt und alles war toll. Aber wenn wir uns den Psalm vorher anschauen, dann sehen wir, dass es gar nicht so ist. Wir können mal ab Vers 1 lesen. Dort steht nämlich der Psalm von David. Er schreibt, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Also wir haben Angst hier, ja? Der Herr ist meines Lebens Zuflucht. Vor wem sollte ich erschrecken? Wenn Übeltäter mir nahen, mein Fleisch zu fressen, schon krass. Meine Bedränger und meine Feinde, sie strauchen und fallen. Wenn sich ein Heer gegen mich lagert, fürchtet sich mein Herz nicht. Wenn sich auch Krieg gegen mich erhebt, trotzdem bin ich vertrauensvoll. Und jetzt kommt der Vers. Eins habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich, zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und nachzudenken in seinem Tempel. Denn er wird mich bergen in seiner Hütte am Tag des Unheils. Er wird mich verbergen im Versteck seines Zeltes. Auf einen Felsen wird er mich heben. Also wir sehen, David ist eigentlich umgeben von Problemen. Und ich glaube, wir haben nicht solche Probleme. Also wir haben keinen Krieg, der sich gegen uns erhebt. Momentan nicht, wir haben keinen Herr. Ja, hier sind Sachen, wo wir denken, wow, Übeltäter kommen, sein Fleisch zu fressen. Also er wird bedroht. Ich weiß nicht, vielleicht geht es dir so, dass du sagst, ah, ich habe auch Leute, die mich hassen oder die gegen mich sind. Ja, aber das ist schon eine krasse Nummer, die David hier schreibt. Und er stellt diese Kontraste so dar. Hey, da sind echt massive Probleme. Da sind Heere, die sich um mich lagern. Eigentlich habe ich keinen Ausweg. Aber er zeigt immer, okay, das Dunkel, aber ich weiß. Das, die Schwierigkeiten, aber ich weiß. Und dann schreibt er in der Mitte, eine Sache erbete ich. Er hätte auch schreiben können, eins bitte ich von dir, mein Gott, danach trachte ich, dass du mich errettest. Das hätten wir wahrscheinlich gesagt. Ja, aus meiner Not oder dass du meine Angst wegnimmst, dass du mir einen Weg frei machst, damit ich hindurchgehen kann aus meinen Problemen. Aber nein, er sagt hier, also es ist wirklich eine Sache nur, wonach ich trachte. Also das ist so, ich jage denen nach, nämlich zu wohnen im Haus des Herrn. Warum? Um deine Freundlichkeit anzuschauen. Und ich denke, David hat etwas entdeckt, was wir gerade noch nicht sehen, weil Freundlichkeit ist für uns so ein bisschen, ja, ist nett. Also wenn jemand freundlich ist, der lächelt so ein bisschen, macht vielleicht was Nettes, ja, eine freundliche Kassiererin. Aber die Freundlichkeit jetzt anzuschauen, mein Leben lang auch noch, das stelle ich mir doch ein bisschen langweilig vor, wenn wir ehrlich sind. Könnt ihr das verstehen? Okay. Das heißt, David muss etwas entdeckt haben, was dahinter steckt. Und das wollen wir heute rausfinden. Also ich möchte das rausfinden, weil wenn David sowas schreibt und sagt, es ist der Schlüssel dafür, dass ich sogar keine Angst habe, wenn Krieg gegen mich kommt, dann möchte ich das auch haben. Wenn sich ein Herr gegen mich lagert, dann möchte ich dieselbe Einstellung haben wie David, dass ich sage, aber mein Gott ist doch mein Heil, warum soll ich mich denn fürchten? Wenn jetzt hier Bomben fallen, Warum soll ich mich fürchten? Ich habe was entdeckt. Danach trachte ich. Und das ist die Freundlichkeit des Herrn. Also was bedeutet das? Und das Problem liegt eigentlich an unserer Sprache. Also nicht nur unsere deutsche Sprache, ich glaube allgemein, weil der Schatz der hebräischen Sprache ist wirklich richtig tief. Denn dieses Wort Freundlichkeit heißt hebräisch Noam. Und das bedeutet eigentlich Schönheit oder die Gunst, also das Gefühl der Gunst. Es geht also hier um die Schönheit Gottes. Und das heißt nicht so, schönes Gesicht so, sondern da steckt irgendwas drin, was David entdeckt hat. Und verschiedene Bibelübersetzungen sagen eben Freundlichkeit des Herrn, andere übersetzen die Lieblichkeit des Herrn oder die Huld. Die englischen Übersetzungen sagen Beauty, also Schönheit. Und ihr merkt, da ist es wirklich so ein großes Feld. Und was bedeutet es eigentlich? Weil kein Wort trifft es so richtig. Also es ist eine viel größere Bedeutung hinter dem Wort. Und das finden wir in der Bibel. Ja, Gottes Schönheit, können wir eigentlich auch sagen, Gottes Herrlichkeit, seine Majestät. Also das, wer er wirklich ist. Das, was attraktiv von ihm ist oder an ihm. Wie er denkt, wie Gott fühlt, was er tut, wie er aussieht. Ja, in der Bibel können wir viele Sachen lesen über ihn. Seine Kraft, seine Weisheit, ja, also wer Gott ist, sein Wesen, sein Charakter. Und es ist nicht nur eine Sache, ah, Gott ist groß oder ach, Gott ist freundlich, sondern es ist sein Wesen. Und David sagt, ich möchte dieses Wesen Gottes anschauen und ich möchte darüber nachdenken, wer er ist. Weil wenn ich das tue, verändert sich mein Herz. Jesaja 33, Vers 17 können wir lesen. Deine Augen werden den König in seiner Schönheit erblicken. Sie sehen auf ein weites, offenes Land. Also hier steht richtig drin, deine Augen werden den König sehen in seiner Schönheit. Oder Hiob schreibt es, Hiob 19, Vers 27, ihn selbst werde ich sehen. Ja, meine Augen schauen ihn an. Er wird kein Fremder für mich sein. Ich sehne mich von Herzen danach. Also ich finde, hier ist so eine Leidenschaft von Hiob, dass er sagt, ich werde meinen Gott sehen. Ich werde ihn sehen. Und er ist nicht irgendwie da hinten und ich höre von ihm, ja. Sondern ich sehe ihn. Er ist kein Fremder. Er ist mir nah. Ich kenne sein Herz. Ich kenne sein Wesen. Ich kenne seine Gefühle. Was er denkt. Wie er fühlt. Und das können wir einmal menschlich sehen. Weil wir wissen, wenn Jesus wiederkommt, dann werden alle Menschen ihn sehen. Mit ihren Augen. Also es ist wirklich diese natürliche Ebene. Wir werden unseren Gott sehen. Und das wird echt krass sein. Aber natürlich haben wir heute die geistliche Dimension, dass unsere geistlichen Augen, ja unsere Herzensaugen sagen wir manchmal, dass sie Gott auch sehen können. Wir können ihn also schon auf Erden sehen. Nicht mit unseren menschlichen Augen, sondern mit unseren Herzensaugen. Und ich glaube, dass wir oft in unserem Leben abgelenkt werden von Umständen, ja, wir haben unsere Arbeit und dann noch das Problem und unsere Familie und dann kommt auch doch das und dann sagt die Gemeinde auch noch, oh, kannst du noch hier ein bisschen helfen, kannst du noch einen Kuchen backen, nächste Woche ist das erste Mal, vielleicht freuen wir uns, ja, aber so verschiedene Sachen und der Nachbar will auch noch was und dann habe ich noch das Projekt zu tun und ach, dann muss ich auch noch Bibel lesen. Ey, das wird schon schwierig, wann habe ich denn nach 5 Minuten noch früh Zeit, ich muss das ja machen, weil ich will ja irgendwie auch wachsen und dann soll ich auch noch beten, ach, im Gottesdienst war auch noch und Hauskreis, ja, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, weil das wird ganz schön viel so. Und wir arbeiten so unsere Liste ab und denken, wir müssen gute Christen sein, damit wir irgendwie Gott gefallen und wir irgendwie auch das Ziel erreichen und Gott am Ende sagt, ja, das hast du gut gemacht, du hast jeden Tag deine Bibel gelesen, neben deinem Problem auch noch, das hast du wirklich gut gemacht. Aber wenn wir so denken, verpassen wir eigentlich den Kern. Wir verpassen das, was David entdeckt hat, weil er hat gesagt, ich trachte nicht danach, dass ich irgendwelche Regeln befolge. Ich trachte nicht danach, auf meine Umstände zu schauen, sondern ich trachte danach, Gottes Schönheit anzugucken. Wann hast du das letzte Mal Gottes Schönheit gesucht und angeschaut? Weil David sagt, wenn ich das tue, verändert sich was, dann habe ich eine andere Perspektive. Gott hat uns nicht dazu geschaffen, dass wir irgendwie einen Regelkatalog erfüllen, um gute Christen zu sein, sondern Gott hat uns für viel mehr geschaffen. Er möchte uns seine Schönheit zeigen, er möchte uns faszinieren. Er möchte uns jeden Tag faszinieren mit seiner selbst, mit seinem Wesen, mit seinem Charakter, weil Gott ist die Quelle von allem Schönen. Alles, was wir hier auf der Welt sehen, das ist nur mini kleiner Abglanz von ihm. Ja, Micha hatte vorhin das Wort, ich weiß nicht, ob du das wusstest, das Thema. Micha hat genau das, den Kern getroffen, worum es mir heute geht. Wir wollen unseren Gott anschauen. Wir wollen seine Schönheit sehen in allem, was wir tun, in allem, was wir sehen können. Und das möchte Gott, weil er ist die Quelle. In Johannes 17, Vers 24 schreibt er, also sagt Jesus, das ist ein Gebet von ihm, Vater, ich will, dass alle, die du mir gegeben hast, dort bei mir sind, wo ich bin. Sie sollen nämlich meine Herrlichkeit sehen können, die du mir gegeben hast, weil du mich liebtest, schon vor der Gründung dieser Welt. Also Jesus ist hier kurz vor seinem Tod, vor der Kreuzigung. Und er betet für seine Jünger. Ja, Johannes 17 haben wir schon öfter gehört. Markus hat auch drüber gepredigt. Lies dir das durch. Das ist das Gebet Jesu für seine Jünger. Und da stecken so viele Sachen drin. Und wir können Jesus Herz sehen. Und er sagt, Vater, ich will, dass die Leute, die du mir gegeben hast, und damit bist du auch inbegriffen, er betet für dich. Ich will, dass sie meine Herrlichkeit sehen. Ich will, dass sie meine Schönheit sehen, meine Majestät, meine Pracht, meinen Glanz. Dass sie dort sind, wo ich bin. Also Jesus hat den Weg dafür freigemacht und diese Herrlichkeit kommt aus dem Griechischen, heißt Doxa und ich habe das mal rausgeschrieben, was es heißt. Es schließt all das ein, was an der göttlichen Natur überragend ist. Finde ich ein cooles Wort. Also nicht nur cool, sondern überragend, weil wir kein anderes Wort dafür haben. Und es fällt mit der Selbstoffenbarung Gottes zusammen. Es umfasst also alles, was Gott in seiner endgültigen Offenbarung an uns sein wird. Also die größte Offenbarung, alles was Gott ist, möchte er uns zeigen. Das griechische Wort ist eben Doxa und im Alten Testament ist es ein hebräisches Wort, das heißt Kabot. Und das bedeutet eigentlich genau das Gleiche. Gottes Majestät und Herrlichkeit in seiner Offenbarung für die Menschen, dass das sichtbar wird. Also damals war das der Tempel, der einzige Ort, wo Gott sich den Menschen offenbart hat, wo er gezeigt hat, wie er wirklich ist. Ja, ihr könnt gerne mal die Geschichten lesen, ich will da gar nicht näher drauf eingehen. Und im Neuen Testament ist Jesus dieser Ort, wo er zeigt, hey, das ist Gott. Ich offenbare euch Gott, ich zeige euch, wer Gott ist. Und er macht es den Menschen zugänglich. Also die Herrlichkeit, die er vor Grundlegung der Welt bei seinem Vater hatte, war durch den Sündenfall, dadurch, dass ja, Adam und Eva haben gesündigt und für uns ist die Trennung da. Und die Trennung zu Gottes Herrlichkeit war da. Wir konnten Gottes Schönheit nicht sehen. Und Jesus kam und hat diese Herrlichkeit auf die Erde gebracht. Er hat gesagt, schaut an, wie gut Gott ist. Schaut diese Schönheit von Gott an, von meinem Vater. Und dann ist er in den Himmel gefahren. Das heißt, wir haben jetzt diesen Zugang zu seiner Schönheit. Wir können jetzt schon seine Herrlichkeit sehen. Und am Ende, wenn Jesus wiederkommt und seine Pracht aller Welt zeigt und wir ewig mit ihm zusammen leben, dann wird es jedes Auge sehen. Ja, in Titus 2, Vers 13 steht, dass wir als Menschen so leben sollen, dass wir auf die beglückende Erfüllung ihrer Hoffnung warten und auf das Sichtbarwerden der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus. Also, wenn Jesus wiederkommt, wird alle Herrlichkeit von ihm, alle Schönheit sichtbar. Das, was wir jetzt nur im Stück sehen können. Also, wir warten auf diesen Tag und er schreibt hier an Titus, das ist die beglückende Erfüllung eurer Hoffnung. Hochzeit vielleicht auch, aber Hoffnung. Sie beglückt uns. Ich weiß nicht, ob du das auch fühlst. Oder ob du sagst, boah, schon ganz cool. Ich will noch eine Stelle mit uns lesen. 1. Johannes 3, Vers 2. Dort steht, ihr Lieben, schon jetzt sind wir Kinder Gottes. Schon jetzt bist du ein Kind Gottes. Und was das in Zukunft bedeuten wird, können wir uns jetzt noch nicht einmal vorstellen. Aber wir wissen, dass wir von gleicher Art sein werden wie er, also wie Jesus. Denn wir werden ihn so sehen, wie er wirklich ist. Ich finde es ein Hammervers. Er sagt, wisst ihr, ihr seid doch Kinder Gottes. Ja, wir sind Kinder Gottes. Wir haben Jesus in unser Leben aufgenommen. Er hat uns unsere Schuld vergeben. Er ist am Kreuz gestorben. Und er sagt, das ist cool, was jetzt schon ist. Ihr habt so eine Fülle. Und was es in Zukunft bedeuten wird, das könnt ihr euch nicht einmal vorstellen. Also wenn du dir jetzt vorstellst, oh, im Himmel, oh cool, keine Probleme. Und er sagt, du hast keine Ahnung. Das ist nichts, was du dir vorstellst. Du kannst es dir nicht vorstellen. Das ist unfassbar, welchen Zugang du hast. Du hast keine Ahnung. Es ist erkenntnisübersteigend. Es ist wirklich krass. Du kannst es dir nicht vorstellen, was du für einen Schatz hast und bekommst. Und wie oft vergessen wir das? Also merkt ihr das, was passiert, wenn wir darüber nachdenken? Wow, stimmt, was hat Jesus eigentlich getan? Welches Geschenk gibt er mir eigentlich? Und ich denke auch noch an die Probleme morgen, wo ich da auf Arbeit zu meinem Chef muss. Warte mal, es ist ja unvorstellbar, was eigentlich Jesus für mich getan hat. Wie schön er ist, welche Kraft er hat. Und ich habe Zugang dazu. Und ich kann es mir noch nicht mal vorstellen, was das bedeutet. Ja, also diese Herrlichkeit ist also auch der Glanz oder der Strahlen, dieser Schmuck, also die Schönheit Gottes. Und es ist nicht diese äußere glanzvolle Erscheinung, also nicht, ach, Jesus hat ja hübsche Sachen an und schöne Haare, sondern es ist die von innen herausscheinende Herrlichkeit, die sich in der äußeren Erscheinung niederschlägt. Und das zieht diese Aufmerksamkeit an. Es ist diese Schönheit Gottes, was mit Herrlichkeit gemeint ist. Ja, und manchmal steht in der Bibel, ja, er wird verherrlicht. Das ist genau das, dass es sichtbar wird, welche Schönheit, welche Pracht in ihm ist. Das können wir sehen, auch schon hier und heute, weil Jesus das auf die Erde gebracht hat. Und wir haben also heute Zugang dazu. In 2. Korinther 3, Vers 18 steht, so spiegeln wir alle mit aufgedecktem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn wider. Und wir werden seinem Bild immer ähnlicher, denn seine Herrlichkeit verwandelt uns. Das alles kommt vom Herrn, dem Geist. Wir spiegeln es wieder. Ich glaube, wir kennen den Vers, dass wir sagen, im Anschauen seines Bildes werden wir verändert. Das bedeutet auch, wir spiegeln es wieder, weil wenn wir ihn anschauen, ist es ja so, als ob das Licht auf uns fällt und es reflektiert. Wir spiegeln seine Herrlichkeit wieder in deinem Leben, aber natürlich nur, wenn du auf ihn schaust. Wenn du dich vom Licht wegdrehst, kannst du es ja nicht widerspiegeln. Du musst ihn schon anschauen, du musst dein Bild anschauen, seine Schönheit anschauen. Und was macht es mit uns? Wir spiegeln es nicht nur wieder, sondern hier steht, wir werden seinem Bild immer ähnlicher. Denn seine Herrlichkeit verwandelt uns. Jetzt stell dir das mal vor, du schaust Jesus an, es spiegelt sich wieder und gleichzeitig verändert es dich. Ist es jetzt was Doofes? Also natürlich nicht, ja, das war eine rhetorische Frage. Gut, also David hat das entdeckt und deshalb gesagt, wow, danach trachte ich. Also egal, was passiert hier auf Erden, ja, egal, welche dummen Sachen passieren, egal, welche dummen Leute kommen, egal, ob Leute mich hassen, egal, ob sich ein Krieg gegen mich persönlich erhebt. Und er hat es ja wirklich erlebt, ja. Sauls Armee hat ihn verfolgt, er hat da tausende von Leuten ihm nachgejagt, um nur David umzubringen. Wie verrückt. Und David sagt, keine Angst, ich habe nur eins im Blick. Ich will nur Gottes Schönheit sehen. Das ist das Einzige, was ich will. Weil dann passiert was mit meinem Herzen. Ich spiegel das wieder und es verändert mich. Ich werde transformiert. Und das sind nicht die, manche denken mir, ja, schön, Jude, das finde ich ganz cool, aber dazu müsste ich irgendwie auf eine Konferenz fahren. Also ich muss schon irgendwie in Gottes Gegenwart und das kann ich auch nur Sonntag, damit dann spielt das Lobpreisteam, so dann kann ich das auch sehen. Also ich brauche diese großen Momente oder wenn ich in Tränen ausbreche oder ach, irgendwie muss ich das fühlen. Aber das ist eine Lüge. Es passiert Tag für Tag, kontinuierlich. Es sind diese kleinen Veränderungen, die kleinen Entscheidungen. Wenn du im Lobpreis spürst, wow, Gott liebt mich, dann halte das fest, geh nach Hause, schreib das auf und sag, Gott, du liebst mich, danke. Oder in der Predigt, wenn ich ein Gedanke berührt, wenn ich ein Bibelvers berührt, dann lass es nicht nur dabei und sag, oh, es war aber nett, heute die Predigt, oder? Ich fand es schon einen coolen Impuls so. Halte das fest, schreib das auf, geh damit nach Hause, sag, Gott, das hat mich heute berührt. Vielleicht hat es gar nicht mit dem Thema zu tun gehabt, aber der Bibelvers, Gott, was meinst du damit? Zeig dich mir, ich möchte das festhalten. Wenn du zu meinem Herzen redest, dann will ich, dass es in mir hervorbricht. Oder wenn du sagst, oh, ich bin auf Instagram, habe ganz viele tolle Leute abonniert, die so Bibelverse posten oder irgendwelche geistlichen Sachen von sich geben. Das ist cool. Aber wenn es nur beim Impuls bleibt und sagst, wow, der hat was Cooles gesagt, bringt dir das nichts. Du schaust nicht Gottes Schönheit an, du schaust dir nur die Person an. Genauso, wenn du ein Buch liest und sagst, wow, da sind so coole geistliche Inhalte drin. cool. Aber solange das nur beim Impuls bleibt und du das nur cool findest, verändert dich das nicht. Du musst es nehmen für dich, in dein Herz reinlassen und sagen, Gott, genau das will ich. Was diese Person da geschrieben hat auf Instagram oder in dem Buch, wow Gott, das will ich. Ja, verändere mich. Ich möchte das sehen, was es bedeutet. Oder wenn du in der Bibel liest und das sind kleine Dinge. Oder wenn du mit einer Person sprichst und du sagst, das berührt mich. Nimm das, das ist Gottes Schönheit und schau es an, denke darüber nach, lass es nicht los. Und durch diese kleinen Veränderungen, Tag für Tag, wirst du verändert in sein Ebenbild. Und wenn du zurückschaust, denkst du, okay krass, ich hätte jetzt nicht die Veränderung gesehen in mir, wenn ich nicht zurückschaue und mir das angucke, was Gott in meinem Leben getan hat. Es sind die kleinen Dinge und wir wissen, in der Bibel steht, wer im Kleinen treu ist. Gott sagt nicht, komm zu mir und ich eröffne ein Schwimmbad und dann kannst du immer reinspringen. Das sind kleine Tropfen, klein, klein, klein. Jagst du dem Kleinen nach, nimmst du diese Schönheit auf und sagst, ja Gott, das will ich, ja das will ich, Tag für Tag für Tag. Und mit der Kontinuität baust du deine Festung, baust du dein Leben mit Gott in seiner Schönheit und du bist umgeben von seiner Schönheit und du siehst plötzlich viel mehr Gottes Schönheit in so vielen Dingen in deinem Leben und bist nicht mehr fixiert auf die verschiedenen Probleme oder die negativen Sachen. Ja, so wie die Söhne Korachs, sie waren im Tempel, ja, ihr wisst, David hat 24 Stunden ein Haus gehabt, wo Lobpreis aufgestiegen ist und er hat gesagt, das ist unser Ziel. 24 Stunden, keine Sekunde will ich verpassen. Also er hat schon geschlafen zwischendurch, aber sie haben ihre Schichten gehabt. Er hat 4000 Musiker angestellt, er hat 200 Sänger angestellt, die gesungen haben. Was haben sie gesungen? Über Gottes Schönheit, über sein Wesen, wie er ist. Wenn du die Psalmen liest und sagst, wow Gott, das möchte ich auch. Und selbst wenn es schief klingt, ich will dich, ich möchte diesen Moment haben. Und die Söhne Korachs haben Psalm 45 geschrieben. Vers 2 bis 3 lese ich nur, ihr könnt zu Hause den ganzen Psalm lesen, der ist richtig cool. Dort steht, gute Worte bewegen mein Herz. Dem König trage ich meine Lieder vor. Meine Zunge sei wie die Feder eines guten Poeten. Du bist schöner als andere Menschen. Anmutig strömen die Worte aus dir. Darum hat Gott dich gesegnet für ewig. Und ich finde es beeindruckend. Klar können sie das auch für König David geschrieben haben, aber es steht in der Bibel. Und wir können es auf Jesus ummünzen, ja? Wenn wir sagen, meine Zunge sei wie die Feder eines guten Poeten. Also die Worte, die strömen nur so aus. Ich muss nicht da sitzen und sagen, ah, warte mal, Gott, wie bist du eigentlich nochmal? Ich habe es echt ein bisschen vergessen. Bist du, ah doch, du bist eigentlich gut. Auch, ja, das ist nicht die Feder eines guten Poeten. Da strömen die Wörter so raus und da ist Gott, was du getan hast. Ich schaue dich an und da sehe ich deine Herrlichkeit. Ich sehe, was du tust in meinem Leben. Ich sehe, wie du denkst. Ich sehe, wie du fühlst, wenn ich ein Bibelvers lese. Das bist du. Es ist nicht einfach nur irgendwie eine tote Religion. Es ist nicht nur, ich gehe zum Gottesdienst, sondern es ist dein Herz. Ich kenne dich. Und es ist so, als ob die Lieder rausströmen, als ob die Worte rausströmen. Und so möchte ich sein, dass ich meinen Gott kenne, dass ich seine Schönheit anschaue. Und jetzt ist die Frage, wie können wir seine Schönheit im Hier und Jetzt schon sehen? Wir haben gesehen ja, dass Gottes Schönheit und Herrlichkeit da ist, vor grundlegender Welt. Und wir sehen es noch nicht mit unseren natürlichen Augen. Das sehen wir erst, wenn Jesus wiederkommt. Und das wird unfassbar sein. Aber wir haben hier und heute Zugang dazu. Du hast Zugang dazu. Und jetzt möchte ich 4 Punkte kurz nennen. Es sind eigentlich noch mehr. Wie können wir diese Schönheit von Gott hier und heute sehen? Und der erste Punkt ist, wir können sie in Jesus sehen. Wir können Jesus anschauen. Wie kannst du das tun, indem du die Bibel aufschlägst? Ich habe es ein bisschen schon gesagt, du kannst die Bibel aufschlagen und nicht nur das Buch lesen, nicht nur Verse lesen, nicht nur sagen, oh, ich mache eben meinen Bibelleseplan, das ist gut, aber du suchst ja nicht das Buch, sondern du suchst ja Jesus hinter dem Buch. Es geht ja um Leben und nicht um Abarbeiten von Bibelversen. Wenn wir die Bibel lesen, dann suchen wir Jesus. Und wenn du anfängst, Geschichten aus der Bibel zu lesen, im Neuen Testament, ja, wenn du von Bartimäus liest, dann sagst du nicht, oh, habe ich ja schon im Kindergottesdienst schon gehört, nee, das brauche ich nicht, überspring das. Nein, geh da rein, sag Gott, wo kann ich deine Schönheit sehen? Wo kann ich dein Herz sehen? Wow, du hast auf Bartimäus gehört. Du hörst auf mich, wie ist dein Herz? Du hast Erbarmen, du siehst den Einzelnen. Und du fängst an, über Gottes Schönheit, über sein Wesen und über seine Gefühle nachzudenken. Oder du siehst den roten Faden, wenn du längere Geschichten liest in der Bibel dann sag, oder im Alten Testament, können wir genauso das Herz Gottes sehen. Wir können Jesus sehen, indem wir fragen, Gott, wie hast du gefühlt damals? Wo ist dein Erbarmen? Wo ist dein Herz? Ich möchte das sehen und nicht einfach nur eine Geschichte lesen. Ich kann auch mir ein anderes Buch holen und eine Geschichte lesen. Ich möchte, dass es mein Herz berührt, deine Schönheit zu sehen. Und in Johannes 14, Vers 7 steht, wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, also wer Jesus ist, dann habt ihr auch meinen Vater erkannt. Schon jetzt erkennt ihr ihn und habt ihn bereits gesehen. Ja, wir können Jesus, wenn wir ihn anschauen, wir können den Vater sehen, weil sie eins sind. Wir können also die Herrlichkeit Gottes in Jesus sehen, in der Bibel finden, indem du darüber nachdenkst, wer Jesus ist. Nachdenken. Du kannst auf Fahrrad fahren und darüber nachdenken. Das ist genau das Gleiche. Du kannst unter der Dusche stehen und darüber nachdenken. Jesus, du bist so gut. Was heißt das? Heiliger Geist, zeig es mir mehr. Zeig es mir mehr. Ich möchte mehr darüber erfahren. Du glaubst doch nicht, dass über eine Geschichte oder über einen Aspekt von Gott, zum Beispiel seine Treue, dass du irgendwann sagst, so, das habe ich jetzt alles erfahren und jetzt kann ich weitergehen zum nächsten Punkt. Du kannst immer wieder zum gleichen Punkt zurückkehren. Also wenn du sagst, mir fällt gerade nichts ein, dann nimm doch einen Bibelvers, den du auswendig gelernt hast, dann nimm Psalm 23 und sag, Gott, ich möchte heute neu deine Schönheit in diesem Psalm sehen. Und nicht, das kenne ich ja schon. Also Jesus anschauen. Wie können wir noch die Schönheit Gottes sehen? Der zweite Punkt, in seiner Schöpfung. Das hat Micha heute ganz cool gesagt. Und ich habe einen Psalm rausgesucht, nämlich Psalm 19, Vers 1 bis 6. Und das lesen wir einfach mal. Dort steht, der Himmel rühmt die Herrlichkeit Gottes und die Wölbung bezeugt des Schöpfers Hand. Ein Tag sprudelt es dem anderen zu und eine Nacht gibt der Nächsten die Kunde davon. Sie sagen kein Wort, man hört keinen Laut. Und doch geht ein Klingen über die Erde, ein Raunen bis zum Ende der Welt. Und am Himmel hat er die Sonne hingestellt. Wie ein Bräutigam am Hochzeitstag kommt sie hervor. Und wie ein strahlender Sieger betritt sie die Bahn. An einem Ende des Himmels geht sie auf und läuft hinüber bis zum anderen Rand. Nichts bleibt ihrem feurigen Auge verhüllt. Das ist richtig schön, oder? Also Poesie ist auch Schönheit. Sprache, dort spiegelt sich auch Gottes Schönheit wieder. Hast du es gewusst? Das ist richtig cool. Also wir können in der Natur, in der Schöpfung Gott sehen. In den Farben, in den Formen, in den Gerüchen. Ja, wenn wir unsere Augen öffnen und oftmals ist es doch so, wenn wir rausgehen und irgendwie was richtig Schönes sehen, dann nehmen wir unser Handy, machen ein Foto, posten das irgendwo, guck mal wie schön und die Leute gucken sich das Foto an und denken so, ja, ganz coole Blume. Ja, schöner Berg, so. Warum ist es so? In dem Moment, wo du dieses Foto machst, bist du fasziniert und sagst, wow, krass, ich muss das irgendwie festhalten, also ich muss dieses Gefühl festhalten, wie schön es ist, wie fasziniert ich bin. Aber es kommt niemals auf dem Foto so rüber, niemals. Und kein anderer, der das Foto anguckt, wird das Gleiche fühlen wie du. Und genauso ist es in der Beziehung mit Gott. Genau das möchte Gott. Er sagt, ich will das du diese Beziehung zu mir hast. Und kein anderer kann diese Beziehung haben. Kein anderer kann diesen Brunnen der Schönheit bauen. Nur du kannst es tun. Und ich möchte, dass der Brunnen voll ist. Und deshalb hat er gesagt, hey, komm, geh raus in die Schöpfung. Geh raus und sei fasziniert. Nicht nur von, ah, ich liebe diesen Moment und wow, ich gehe durch den Wald und ich gucke mir die Blumen an. Das ist richtig schön. Das ist cool, wenn das so ist. Und es erfüllt uns auch. Ja? Da passiert was mit uns. Aber geh die nächste Stufe. Sieh dir das an, sei fasziniert davon und sieh den Schöpfer. Hier steht, die Wölbung bezeugt des Schöpfers Hand. Der Himmel rühmt die Herrlichkeit Gottes. Wenn du fasziniert bist von der Schöpfung, ja, von Blumen, von Feldern, wie das blüht, dann sei nicht nur fasziniert davon, sag, wow, das ist richtig cool, sondern sag das zu deinem Vater im Himmel. Sag das dem Schöpfer. Gott, das hast du so krass gemacht. Ich will fasziniert sein davon. Zeig mir, wie du bist. Oder die Blume. Wow, wenn die Blume so detailliert ist und die Biene kommt da rein und bestäubt sie. Und wenn ich das beobachte, dann denke ich, Gott, wie krass bist du. Du bist so schön. Wenn das dich widerspiegelt, wenn ein Baum dich widerspiegelt, wie unfassbar groß bist du. Wenn ich die Felder sehe oder die Wolken. Ja, und Gott hat, das Einzige, was er gemacht hat, ist, also die Welt, die Schöpfung, das bist du und das bin ich. Und wie traurig ist es doch eigentlich, dass wir unsere Augen davor verschließen. Dass wir sagen, ach, ich bin doch lieber drin. Das ist was für ältere Leute. Ich habe das früher auch gedacht, so, naja, ja, dass die anderen mal rausgucken und guck mal, der Sonnenuntergang, schon cool. Und irgendwann habe ich angefangen, also ich bin eigentlich spazieren gegangen aus dem Grund, weil ich gesagt habe, oh Gott, ich muss Zeit mit dir haben. Ich möchte einfach alleine sein, deshalb gehe ich jetzt raus. Und ich kann sagen, dass über die letzten Jahre, wo ich das gemacht habe, was passiert ist in meinem Herzen. Und dass ich, wenn ich heute spazieren gehe, und ich habe mir das wirklich zur Angewohnheit gemacht, das regelmäßig in der Woche zu machen, und ich gehe durch die Felder und sehe, die Weizenfelder blühen, da blühen die Kornblumen, passiert was mit mir. Weil ich Gott sehe. Nicht, ich sehe das Feld nicht und sage, oh, wie schön die Körner da. Ich sehe Jesus da drin. Ich sehe seine Schönheit, dass ich sehe, wow, wenn ich den Himmel angucke. Gott, du bist so schön, wenn ich nachts rausgucke in die Sterne. Gott, du hast alles in deiner Hand. Und du Gott siehst und nicht zum Naturfreak wirst und, oh, toll, das ist ja gut, Öko. Nee, darum geht's nicht. Es geht um den Schöpfer. Und ich meine, so gerade die Singles, ja, oder die Jugendlichen, verachtet es nicht, geh in die Schöpfung raus. Hey, die Singles, ich darf das heute sagen als Single, ja? Heute mein Wort für die Singles. Das ist gut, dass du Single bist. Weißt du warum? Weil du Zeit hast. Die Mamas und Papas hier im Raum und die Ehepartner, ja, die sagen, oh, weißt du, ich habe hier immer ein Kind am Bein und ich wünschte, ich könnte mal abends rausgehen spazieren und ich wünschte, ich könnte mal. Und du hast die Zeit. Du kannst rausgehen. Du kannst sagen, Gott, ich habe doch eine Stunde abends Zeit, warum denn nicht? Leg mein Handy weg, Instagram, was soll das? Was soll ich denn daran schön sehen? Ich sehe doch deine Schöpfung nicht. Ich lege das zur Seite und ich suche dich in der Schöpfung. Ich suche dich. Und wir können es tun. Also nutze das, sei glücklich, dass du Single bist. Sei glücklich, dass du Single bist. Ich sag's nochmal. Weil Gott zeigt dir darin etwas Besonderes. Ich muss es heute mal sagen. Das Ziel ist nicht, dass du heiratest. Das ist nicht Gottes Verheißung für dein Leben, sondern dass du Gottes Schönheit anschaust. Und wenn du sagst, aber ich suche die ganze Zeit einen Partner. Nein, suche Gottes Schönheit. Suche die Zeiten, nimm dir die Zeiten. Du hast frei, du hast keine Kinder, du hast keinen Partner. Du hast Zeit, um Gott zu sehen, um Gott zu suchen, um dir Bibelzeiten zu nehmen, um Predigten zu hören. Da ist keiner, der dich nervt. Da ist keiner, der sagt, ich warte aber, dass du mein Essen kochst. Nein, du kannst es dir nehmen. Amen. So ist es doch. Das ist mal ein richtig gutes Wort für die Singles, für die Alleinstehenden. Hey, jammer nicht rum. Suche Gottes Schönheit. Und es gibt Zeiten. Es gibt Zeitpunkte. Und Gott setzt dich gerade frei dafür, dass du ihn suchen kannst. Und wenn du verheiratet bist und sagst, aber ich habe doch keine Zeit dafür. Hey, das ist okay. Alles hat seine Zeit. Und wenn du am Tag nur 5 Minuten hast, dann sagt Gott, hey, das ist okay. Ich zeig dir meine Schönheit. Du musst dich nicht vergleichen. Und Gott setzt Zeiten in deinem Leben, also nutze sie auch. Lass es nicht verstreichen und verschwende deine Zeit nicht. Dieser Tag kommt nicht wieder, also verschwende sie nicht und suche Gott in der Schöpfung. Okay, mein dritter Punkt, das musste ich jetzt mal sagen, das ist richtig gut. Okay, der dritte Punkt, wo können wir Gottes Schönheit noch sehen? In anderen Menschen. Ja, ich habe schon gesagt, wir sind geschaffen nach Gottes Ebenbild und wir lesen mal die Stelle in 1. Korinther, ja? 1. Korinther 12, Vers 21 bis 27. Hier steht, das Auge kann doch nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Und der Kopf doch nicht zu den Füßen, ich verzichte auf euch. Im Gegenteil, gerade die scheinbar schwächeren Glieder des Körpers sind unentbehrlich. Die Unansehnlichen kleiden wir mit größerer Sorgfalt und die, deren wir uns schämen, mit besonderem Anstand. Die ansehnlichen Glieder brauchen das ja nicht. Gott hat den Leib so zusammengefügt, dass die geringeren Teile besonders geehrt werden, denn er wollte keine Spaltung im Körper. Alle Glieder sollen einträchtig füreinander sorgen. Wenn ein Glied leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn eins besonders geehrt wird, freuen sich die anderen mit. Zusammen seid ihr der Leib von Christus und einzeln genommen Glieder davon. Und ich finde es so stark, weil hier steht, wenn ein Glied geehrt wird, dann freuen sich alle anderen mit. Hast du schon mal erlebt, dass jemand aus der Gemeinde, was erlebt hat mit Gott, ein Wunder erlebt hat. Oh, ich habe ein Auto geschenkt bekommen, Gott hat mich versorgt. Und du dachtest so, toll, und ich? Weißt du, wir haben so einen Geldmangel und wieso schenkt Gott dir das? Finde ich aber unmöglich, sehe ich gar nicht so. Aber Gott sagt hier, hey, wenn ein Glied geehrt wird, wenn da was Cooles passiert, dann sei nicht neidisch, sondern freu dich. Warum? weil du Gottes Schönheit darin sehen kannst. Du kannst sagen, wow, ich sehe, wie Gott in deinem Leben handelt. Er versorgt dich. Wow, ich sehe, wie Gott gut ist. Und nicht, boah, schau auf Gottes Schönheit. Wenn dir jemand von seinem Leben erzählt, wie er Gott erlebt, wie du Veränderungen in seiner Familie erlebst und du gehst gerade durch ein Tal, dann such Gottes Schönheit in dem anderen. Schaue auf seine Geschichte, so wie hat Gott dich eigentlich errettet? Wie bist du zum Glauben gekommen? Frag nach. Ich kann nicht sagen, unsere Hauskreise sind mega krass, weil es ist wirklich so, du wirst auferbaut, wenn du von jemandem hörst, was er erlebt mit Gott. Setzt das Schönheit in dir frei. Und da geht es nicht darum, wie es mir geht, sondern ich höre zu. Ich erzähle nicht von meinem Problem, wie schlimm es mir doch geht. Und ach, weißt du, bei mir ist es so. Und du erzählst dir, wie schön es bei dir ist. Nee, du suchst Gottes Schönheit. Das ist dein Auftrag, Gott zu suchen und danach zu trachten, seine Schönheit und seine Freundlichkeit, seine Liebe, seine Güte zu sehen und zu suchen. Wenn also jemand ein Wunder erlebt, hey, dann freu dich mit. Und genauso kannst du das andersrum sehen. Wenn jemand leidet, dann kannst du sagen, hey, okay, ich sehe, wie andere zu ihm kommen, wie sie ihn trösten. Das ist Gottes Schönheit. Du kannst es sehen darin, wie andere sagen, hey, ich bete mit für dich. Ich trage dich mit. Mitten im Leid, mitten in Herausforderungen, dass Menschen da sind. Das ist Gottes Schönheit. Das ist sein Wesen, seine Liebe, seine Hingabe, Mut. Wenn du Charaktereigenschaften im Menschen siehst, sagst du, wow, da ist er krass dominant und der sagt, nein, wir machen es so. Und ich sage, wow, ich sehe Gottes Schönheit da drin. Er hat keine Angst. Ich möchte diese Schönheit haben. Oder wenn du jemanden siehst, der ist so sanft, wie er mit seinen Kindern umgeht. Und ich sage, ich sehe Gottes Schönheit in dir. Ich möchte das auch haben. Hast du das schon mal gesagt und gesehen in jemand anderem, dass du Gottes Schönheit in den Menschen um dich herum siehst? Oder siehst du nur auf deine eigenen Probleme und wie schlimm es dir geht? Gott hat uns zusammengestellt als sein Leib. Wir sind eine Familie. Und mal geht es dem einen gut und mal dem anderen schlecht. Und Gottes Schönheit wird sichtbar. In allen Umständen, in jeder Situation wird Gottes Schönheit sichtbar. Die Frage ist nur, sehen wir die Schönheit? Suchen wir sie? Trachten wir danach, Gott zu sehen? Und der letzte Punkt, wie zeigt es sich? Es zeigt sich auch durch dich. Gott zeigt seine Schönheit durch dein Leben. Auch wenn du das vielleicht jetzt gerade nicht glaubst, aber er zeigt sich durch dich. In 2. Korinther 4, Vers 6 bis 7 steht, denn der Gott, der einst aus der Finsternis heraus Licht aufleuchten ließ, hat das Licht auch in unserem Herzen erstrahlen und uns die Herrlichkeit Gottes auf dem Angesicht von Jesus Christus erkennen lassen. Diesen Schatz tragen wir aber in zerbrechlichen Tongefäßen, wie wir es sind, damit deutlich wird, dass die alles überragende Kraft von Gott stammt und nicht von uns. Gottes Schönheit zeigt sich in deinem Leben. Du bist vielleicht wie so ein zerbrechliches Tongefäß. Das sind wir alle. Und Gott kommt mit seiner Schönheit in dich hinein. Er sagt, ich breche hinein in deine Dunkelheit. Wir haben das vorhin die ganze Zeit gesungen. Gottes Licht zerbricht die Dunkelheit. Er kommt in die Finsternis. Und wenn du auf dein Leben schaust, dann siehst du Gottes Hand auf deinem Leben. Dann siehst du, hey, wie hat er mich eigentlich erlöst? Wie redet Gott zu mir? Und wisst ihr, 99,9% unseres Lebens sind in der Vergangenheit und nur 0,1% sind im Jetzt. Und in der Bibel steht, morgen müssen wir uns ja nicht sorgen. Also, wie können wir Gottes Schönheit sehen? Ich kann auf meine Vergangenheit gucken, ich kann auf meine Geschichte schauen und sagen, okay Gott, wo kann ich deine Schönheit in meinem Leben sehen? Wo warst du gestern? Ah, gestern kam die Person zu mir und hat mich angerufen. Das ist deine Schönheit. Meine Kinder, wow, wo kann ich die Schönheit denn darin erkennen? Wie hast du mich geführt? Wie hast du zu mir gesprochen? Wie hast du meinen Weg gelenkt? Das ist eine Schönheit, die ich in meinem Leben sehen kann. Du zeigst dich in mir. Ja, im Psalm 149, Vers 4 steht, denn der Herr hat Wohlgefallen an seinem Volk. Er schmückt die Demütigen mit Heil. Er schmückt dich, hast du es gewusst, mit Schönheit. Auch wenn du sagst, aber ich bin doch so, ich mache so viele Fehler und Gott kann mich, nein, das schmückt mich doch nicht. Doch, Gott schaut doch nicht auf dein Versagen. Schaust du die ganze Zeit auf das Versagen von deinen Kindern? Ich glaube nicht. Du schaust doch auf die Erfolge von deinen Kindern. Wow, es hat dir schon ein Bild gebracht, mega cool, mit Kritzel Krakel. Wow, es hat schon einen Schritt getan. Ja, na, ist tausendmal hingefallen, aber es hat einen Schritt getan. Und du glaubst, dass Gott die ganze Zeit auf dein Versagen guckt? Gott sieht Schönheit in dir, er sieht dein Herz. Und sagt, ich schmücke dich. Ja, oder Psalm 17, Vers 15. Ich aber, ich werde dein Angesicht schauen in Gerechtigkeit. Ich werde gesättigt werden, wenn ich erwache mit deinem Bild. Du kannst jeden Morgen mit Gottes Bild aufwachen. Jeden Morgen. Seine Schönheit ist da. Die Frage ist nur, suchst du sie? Willst du sie? Oder erwachst du mit anderen Dingen? Erwachst du mit seinem Bild? Suche Gott. In 1. Petrus 3, Vers 3 bis 4 steht, ihr sollt nicht durch äußerlichen Schmuck wirken wollen. Durch aufwendige Frisuren, durch Gold oder prächtige Kleider. Ist nicht schlecht, aber ihr braucht da jetzt nicht irgendwie wirken wollen. Gott schätzt besonders den Schmuck, den man nicht sieht, der aber von unvergleichlicher Schönheit ist. Ein freundliches Herz und ein ruhiger Geist. Das ist die Schönheit, die Gott in dir sieht. Er sieht nicht deine grauen Haare und deine Falten, sondern er sieht deinen inneren Schmuck, dein freundliches Herz. Jedes Mal, wenn du sagst, Gott, aber ich bin gehorsam. Gott, aber ich kehre zu dir um. Aber ich will dich suchen. Das ist der Schmuck. Und ich will zum Schluss nochmal kurz zusammenfassen. Die drei Sachen, wie wachsen wir in der Fähigkeit, Gottes Schönheit zu genießen. Wir können über Gott nachdenken, so wie David es gemacht hat. Denke darüber nach. Was hat Gott getan in den vier Bereichen? Du danke Gott und preise ihn dafür. Sprich mit ihm darüber. Oder rede auch mit anderen Menschen darüber. Was hat Gott in deinem Leben getan? Oder höre zu. Ja, und ich denke, ich will das letzte Bild einblenden. Johannes 15, Vers 8. Dort steht, die Herrlichkeit meines Vaters wird dadurch sichtbar, dass ihr viel Frucht bringt und euch so als meine Jünger erweist. Die Herrlichkeit Gottes wird also sichtbar durch dich. Und ich stelle mir das so vor, ja, wie hier diese beiden Fotos. Da ist ein Sonnenuntergang. Warum ist denn der Sonnenuntergang da? Alle Welt schaut den Sonnenuntergang an, also die, die ihn sehen können, und sagen so, wow, krass, wie schön. Aber warum ist der Sonnenuntergang da? Weil es zwei Faktoren gibt, die Erde und die Sonne. Und die Sonne strahlt auf die Erde und die Erde bricht das Licht und deshalb kommt es zustande. Und ich denke, ich möchte das sein. Ich will nicht die Erde sein, die sagt, oh nö, ich schaue dich nicht an. Ich schaue Gott an und sage, Herr, hier bin ich. Verherrliche du dich durch mich. Ich möchte ein Spiegel sein, dass wenn ich dich anschaue, dass du dein Licht an mir brichst und alle Welt sieht, wow, Gottes Schönheit in deinem Leben. Ich sehe es. Das möchte ich sein, dass das diese Frucht ist, wie ich lebe, wie ich mit Menschen umgehe, wie ich in der Beziehung zu Gott wachse. Und mach das doch heute zu deinem Gebet. Ja, vielleicht haben dich Sachen angesprochen und du denkst, ich habe eigentlich gar nicht Gottes Schönheit gesucht. In meinem Leben nicht, in der Bibel nicht. Ich bin nur auf mich fixiert, nur auf meine Probleme. Hey, dann spricht der Heilige Geist zu dir und dann sag ihm doch, Gott, ich kehre um. Ich möchte mich auf dich ausrichten. Ich möchte deine Schönheit sehen. Und Jesus, wir kommen heute Morgen neu zu dir. Danke, dass du uns deine Schönheit zeigst. Danke, dass du dann die Herrlichkeit durch Jesus offenbarst und dass wir dich sehen können, auch heute und jetzt schon. Und in der Zukunft unvorstellbar. Aber wir danken dir dafür, dass du mit deinem Reich in unserer Mitte bist. Und wir kehren um von unseren Wegen, wo wir auf das Negative geschaut haben. Und wir sagen, Gott, wir wollen eins von dir erbeten. Wir wollen danach trachten, unser Leben lang bei dir zu sein. Deine Schönheit zu sehen. Deine Freundlichkeit zu sehen. Dein Wesen, dein Herz, dein Charakter. Wir wollen dich sehen. In unseren Mitmenschen. In unserem Leben. Wir wollen in die Schöpfung gehen und dich preisen, Gott. Dich als Schöpfer. Wir wollen dich lieben, sodass deine Schönheit uns verwandelt in dein Ebenbild. Und wir sagen, wir wollen uns öffnen, sodass du mit deiner Herrlichkeit auf uns strahlen kannst, sodass wir Frucht bringen und die Menschen dich sehen in unserem Leben, deine Schönheit sehen, Jesus. Komm, vielleicht bist du hier und sagst, ich habe eigentlich die ganze Zeit nur nach Regeln gelebt oder dachte, dass Gott so ist. Dann sagt es Jesus, er hört dich. Wenn du sagst, Gott, ich möchte dich kennenlernen. Ich will nicht irgendwelche Regeln, Rituale, ich möchte dich. Wenn du dieser Gott bist, dann komm in mein Leben. Dann komm, dann vergib mir meine Schuld, dann will ich dich. Ich lade dich ein. Regiere du in mir, ich möchte dich. Du bist viel schöner als alles, was uns die Welt geben kann. komm in unser Leben. Komm und nimm die Sachen weg, die dich nicht meinen. Wir wollen diese Schönheit. Komm und verzehre das, Gott, das, was dich abhält. Nimm die Sachen weg, die dich hindern. Wir wollen in diese Freiheit hineinkommen. Wir wollen dich sehen, Jesus, sodass wir verändert werden in dein Ebenbild.